Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Seit 6,5 Jahren ist Winfried Kretschmann Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Erst Chef einer grün-roten, jetzt Chef einer grün-schwarzen Koalition. Allein deshalb war klar, dass Kretschmann zu jener grünen Verhandlungsdelegation gehört, die Jamaika zustande bringen sollte. Das Ende ist bekannt, alles kam anders.
Ich war eigentlich sogar schon auch geschockt. Weil wir standen ja kurz vor einem Ergebnis. Wir waren nur noch Zentimeter entfernt von einer schwierigen Einigung. Keine Frage. Man hat nämlich gemerkt, das Geschwätz, alle Parteien sind gleich, stimmt nun mal überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich und zwar teilweise drastisch. Drum war das so schwierig. Umso erfreulich war es doch, dass wir uns zum Schluss eigentlich zusammengerauft haben und dann ist die FDP unter Führung von Lindner einfach ausgestiegen, kurz vor dem Ziel. Da war ich schon irgendwie entsetzt, muss ich sagen.
Wobei Ihr Parteifreund aus Schleswig-Holstein, Robert Habeck, gesagt hat, auch bei den Grünen hätte es sehr, sehr viele Zweifel gegeben. Und auch da sei man mehrfach kurz vor dem Scheitern dieser Verhandlungen gestanden.
Ja, klar hat jede Partei auch irgendwo eine Grenze, die sie nicht überschreiten kann. Natürlich können wir nicht rausgehen und beim Klimaschutz wird nichts getan oder weniger wie die Große Koalition. Das ist ja schließlich nicht unser Hobby, sondern ein Menschheitsthema. Aber jede Seite hat das bekommen, was sie auch unbedingt braucht. So ist es nicht. Jeder wusste, die FDP braucht den Soli, wir den Klimaschutz. Die CSU irgendeine Form der Begrenzung bei den Flüchtlingen. Es wusste jeder und in die Richtung ist auch verhandelt worden. Zum Schluss ist das Paket nochmal so gemacht worden, dass die Angebote drin sind, auch wenn sie nicht der eigenen Überzeugung entsprochen haben. Aber die FDP ist ja ausgestiegen, bevor das letzte Paket auf dem Tisch lag.
Es ist ja viel die Rede davon gewesen, dass das Vertrauen nicht da war und dass man auch Vertrauen nicht hat aufbauen können während dieser Verhandlungen. Sie selbst hatten auch eine Situation, wo Ihnen der Kragen geplatzt ist, wo Sie sehr massiv und sehr deutlich die Herren Dobrindt und Scheuer von der CSU angegangen sind. War das eigentlich kalkuliert oder kam das wirklich aus der Emotion raus?
Nein, das war überhaupt nicht kalkuliert. Ich hatte da einfach eine Wut. Ich meine, wenn man verhandelt, kann man ja nicht immer über die Öffentlichkeit Pauschalangriffe auf den anderen machen. Ich meine, da verhandeln doch Menschen und keine Roboter. Ich meine, das lässt doch niemand kalt, wenn du so angekoffert wirst. Also sowas ist einfach nicht dienlich. Aber die CSU hat das zum Schluss dann bleiben lassen, ist da eingeschwenkt. Insofern hat zum Schluss jeder begriffen, worum es geht. Und die FDP hat leider die Geduld verloren.
Und bei der CSU, auch bei Ihrem persönlichen Freund Horst Seehofer, war ab welchem Zeitpunkt für Sie klar, dass die diese doch schwierige Koalition auch wollen?
Eigentlich in der Schlussrunde. In den letzten Tagen ist es dann doch sehr deutlich geworden, dass sie das wollen, dass sie eingesehen haben, alles, was danach kommt, wird nicht besser.
Wir haben darüber gesprochen, warum Jamaika gescheitert ist, was jetzt in Berlin passiert und ob die gesamtpolitische Konfusion auch eine Staatskrise ist.
Wir sind ein föderaler Staat. Wir haben 16 Landesregierungen, die funktionieren. Und wir haben eine geschäftsführende Regierung, die die Geschäfte führen kann. In anderen Ländern ist das Normalfall, worüber wir uns jetzt da aufregen. Aber es kann sich natürlich zu einer entwickeln, nicht? Das ist schon klar. Insofern sind jetzt nochmal alle aufgefordert, zu schauen, dass man zusammenkommt. Letztlich wird die Gesellschaft pluralistischer. Nicht, es sind nicht mehr zwei große Lager und irgendein kleines Beiboot. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass das der Normalfall wird, dass mehrere Partner verhandeln müssen, weil die Menschen sind verschieden Und das wirkt sich jetzt in einer freien Gesellschaft aus. Und das wird eher die Normalität als die Ausnahme sein.
Und das bedeutet auch vor dem Hintergrund, dass dieses alte Lagerdenken nicht mehr funktioniert, dass jede Partei auch ein neues Maß an Flexibilität braucht?
Richtig, aber man muss die Koalition auch ein bisschen anders komponieren. So wie wir in Baden-Württemberg, wir lassen dem anderen mehr Beinfreiheit. Also nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter verhandeln, sondern jeder Partner muss seine Stärken ausfahren können, muss aber auch gemeinsame Projekte ausmachen. Wir haben das schon mal mit der Digitalisierung, die ja unser Leben total umpflügt. Also ein bisschen anders an Koalitionen rangehen wie früher, wo man seine Spiegelstriche abarbeitet. Das kann die Zukunft nicht mehr sein, sonst scheitert es jedes Mal.
Würden Sie sagen, nach den anderthalb Jahren, auf die Sie jetzt zurückgucken können, grün-schwarze Koalition in Stuttgart, da ist es gelungen oder halbwegs in Ihrem Sinne gelungen?
Ist eigentlich gut gelungen. Es läuft eigentlich besser, als man dachte. Ja, in den großen Veränderungen, jetzt, wenn ich denke, dieser ganze fundamentale Veränderungsprozess in der ganzen Automobilindustrie, das packen wir an. Wir haben ein neues Format gemacht. Wir haben einen institutionalisierten Dialog. Nicht immer irgendwelche Gipfel machen, sondern vorausschauen, gucken, was kommt auf uns zu. Also man sieht, so eine neue Koalition kann ganz anders rangehen. Außerdem, es ist wahrscheinlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft dienlicher, wenn aus Mitte rechts und Mitte links koaliert wird, als wenn immer nur aus einem Lager koaliert wird und das andere ist dann dagegen.
Von Vertrauen war ja viel die Rede bei Jamaika und dass es nicht funktioniert hat. Würden Sie sagen, in Stuttgart hat es auch vor dem Hintergrund einigermaßen funktioniert, als ja auch viele konservative CDU-Leute, weiß Gott, nicht begeistert waren, als Juniorpartner in diese Koalition reinzugehen?
Ja, das war ein gehöriger Sprung für die Kollegen von der Union. Gar keine Frage. Und Vertrauen muss man auch in dem Prozess selber gewinnen. Und wenn man ordentlich regiert, dann kann da auch Vertrauen wachsen. Jedenfalls stelle ich das bei uns in der Koalition fest. Es ist gestiegen und hat nicht abgenommen.
SWR 1, Leute der Woche, jetzt mit Nicole Köster, mit der Schauspielerin Nina Brandhoff und mit der Literaturkritikerin Sieglinde Geißel. Das Thema, ausgehend von dem, was in Hollywood passiert ist und wofür ein gewisser Harvey Weinstein steht, sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe. Nina Brandhoff berichtete von Übergriffen in der Filmbranche. Sieglinde Geißel sagt, sie habe das im Journalismus so nicht erlebt.
Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde mir passieren in meinem Alltag, wer würde denn der Täter sein wollen?
Vielleicht sind Sie diejenige, die die Macht ausübt.
Und genau, ich tue das die ganze Zeit und krieg's auch nicht mit. Das ist alles theoretisch möglich. Aber ich glaube, ich wäre derart entgeistert und würde mich eben auch echt wehren. Also ich meine, ich hätte ja Lust, mal einem eine runterzuhauen. Ich habe auch meine unterdrückten, aggressiven Triebe. Aber das ist
ein Bier über den Kopf.
Ich meine, ich habe ja da nur das Bild der 50er-Jahre-Filme, wo die Frauen, die noch ganz unemanzipiert waren, das war die Waffe der Frau, die durften dem einen runterknallen. Ist natürlich großes Kino, darum kommt es dann auch im Film vor, viel häufiger als im Leben.
Wir haben es im Freundeskreis diskutiert und eine Freundin hatte genau die Meinung, die Sie auch vertreten. Und Frau Brandhoff, dahingehend möchte ich Sie fragen, denn ich glaube, da muss man sich erstmal in diese Situation hineinversetzen, denn es herrschen ja auch Abhängigkeiten, wenn man in einem Job tätig ist. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie Ängste beispielsweise auch erlebt?
Ja, also wie gesagt, ich habe das früher nicht so hinterfragt, sondern als etwas Normales gesehen, dass das eben so ist und dass man sich das eben anhört oder mit sich so umgehen lässt und einfach vielleicht auch mal drüber lächelt und das nicht so ernst nimmt, also so wie einem das dann auch geraten wird. Und erst im Laufe der Jahre habe ich gedacht, warum muss das eigentlich sein und wieso muss ich mir das gefallen lassen?
Sie haben 20 Jahre lang gewartet, bis Sie es öffentlich gemacht haben, dass Sie dann erpresst worden sind mit anzüglichen Fotos. Warum so lang?
Das lag einfach daran, dass ich damals relativ jung war. Das war meine erste Erfahrung überhaupt in diesem Bereich. Ich war noch auf der Schauspielschule und das war mit einem Fotografen, den ich getroffen habe. Der hat es dann eben geschafft, dass ich einfach Angst hatte und dass ich erstens, ja, ich hatte Angst, ich habe mich sehr geschämt und ich hatte das Selbstbewusstsein nicht. Und ich habe mir das natürlich schon überlegt, dass ich damit mich jemandem anvertrauen muss, aber das habe ich mich nicht getraut. Also ich habe damals mich so sehr geschämt und die Schuld bei mir gesucht, dass ich gedacht habe, das darf einfach nie jemand erfahren.
Ja, inwiefern ist das ein Faktor, sich selber schuldig zu fühlen? Welchen Anteil spielt das?
Ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Also wenn man das Gefühl hat, ich habe selber Schuld an der Situation, entschuldet man ja den Täter um einen großen Anteil.
Genau,
man
entlastet den.
Ja.
Haben Sie es irgendwann geschafft, diesen Täter zur Rechenschaft zu ziehen?
Ja, ich habe ihn angerufen und er hat sich erst nicht erinnern wollen, dann gesagt, ja, wenn da was war, dann tut es ihm ja leid. Also, aber so wirklich viel kam da nicht, nein. Ja.
Haben Sie etwas erreicht? Können Sie das für sich sagen, Sie beide jetzt, indem Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind und die Debatte angestoßen haben?
Ich glaube schon, dass sich jetzt was tut. Also ich glaube zwar, dass es noch lange dauern wird, bis überhaupt Effekte zu sehen sind, aber das Bewusstsein ist jetzt da für dieses Thema, was früher nicht so war.
Genau,
ich habe auch vor 10 Jahren schon mal, ich habe vor 10 Jahren schon mal über das Thema gesprochen mit Journalisten, weil ich damals ein Buch geschrieben habe, wo dann auch die Schauspielbranche zur Sprache kam und da war das Thema einfach noch nicht interessant.
Me Too, das ist inzwischen der globale Slogan von Frauen, die bedrängt, bedroht, begrapscht oder gar vergewaltigt wurden in Hollywood und anderswo. Me Too war auch das Thema der Leute-Sendung, die Nicole Köster mit Nina Brandhoff und mit Sieglinde Geisel gemacht hat. Sieglinde Geisel ist Literaturkritikerin, Nina Brandhoff ist Schauspielerin und beide haben auch über frühe Rollenbilder gesprochen.
Ich kenne es auch aus dem Kindergarten, dass ich dann, ich sollte die Ehefrau spielen von einem kleinen wilden Jungen, der hat mich dann eingesperrt in so ein Häuschen. Und also diese Rollenbilder, die gab es schon immer und die gibt es wahrscheinlich noch lange. Also wir werden so erzogen und je stereotyper diese Rollenbilder sind, desto eher besteht wohl die Gefahr, dass jemand dann auch Sexist wird oder jemanden sexuell belästigt, habe ich gelesen. Also darum ist das wohl auch das, wo es die Wurzel allen Übels, also in der Erziehung liegt das.
Und ja, das Problem ist das Schamgefühl. Ne? Das Scham ist eine der stärksten Erziehungsmaßnahmen, die man hat und die eben auch Macht, also jemanden beschämen, heißt ihm Macht wegzunehmen.
Ein Mädchen macht
und
das nicht, oder?
Genau, zum Beispiel so, da kann man unglaublich stark, und ich meine, da geht es nur darum, das zu erkennen. Schäme ich mich in dem Fall? Habe ich einen Grund, mich zu schämen? Und kann ich mich davon distanzieren? Das ist aber ein Reifungsprozess. Ne? Das ist eben, darum hatten wir vorhin auch, junge Mädchen sind dem natürlich ganz anders ausgesetzt. Also auch ich selber, als ich jung war, jeder. Also es ist ein Reifungsprozess und der ist ganz wichtig, dass der gesellschaftlich auch diskutiert wird.
Jetzt wird gesellschaftlich ganz unterschiedlich damit umgegangen. Zum Beispiel US-Vize Mike Pence, der hat mal gesagt, er betritt einen Raum nicht alleine mit einer Frau. Ist das ein richtiger Umgang? Ist das rückschrittlich?
Ja, das ist rückschrittlich, würde ich sagen. Also wovor hat er Angst, dass er dann bezichtigt wird der sexuellen Belästigung? Also er wird ja wohl selber wissen, was er tut und was er nicht tut. Und
ja gut, aber er kann sich ja nicht dagegen wehren, dass die Frau nachher behauptet, er hat mir unter den Rock gefasst.
Also ja, das gibt es bestimmt. Das gibt es, aber das ist ein ganz geringer Prozentsatz. Und natürlich ist das schlimm, wenn so etwas passiert. Davon müssen wir nicht reden, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Weil es ist denn in der Hauptsache sind es eben die anderen Fälle.
Ja, und es geht um die Umkehrung der Scham. Also irgendwie ist es ja heute so, dass die Opfer sich schämen, obwohl man eigentlich sagen könnte, der Täter sollte sich schämen.
Ja, und das, ich glaube, das ist das. Also das habe ich ja selber erfahren. Die Scham ist sehr groß und das gibt dann dem Täter auch den Nährboden weiterzumachen, weil er sich nicht schuldig fühlen muss.
Ja, nicht schützen Täter so sehr wie die Scham der Opfer.
Man nimmt dem Täter die Schuld.
Frau Brandhoff, Sie haben Erfahrung gemacht als Opfer. Mhm. Wie letztendlich haben Sie einen Umgang für sich finden können, um sich vielleicht auch nicht mehr als Opfer zu fühlen? Denn das ist ja letztendlich das, was Sie wollen.
Das ist einfach ein ganz, ganz langer Prozess. Also ich weiß nicht, ob man von einer Traumatisierung schon sprechen kann, aber wenn man jetzt viele, viele Jahre mit niemandem drüber redet, denke ich mal, ist das so. Aus dem habe ich mich selber befreit. Also ich bin nicht zu einem Psychologen oder so gegangen oder habe mich beraten lassen, aber habe dann irgendwann das Gespräch gesucht mit meinem jetzigen Ehemann. Vorher habe ich das niemandem erzählt. Und der war dann auch der Erste, der gesagt hat, ja, da müssen wir jetzt was machen.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe erstmal versucht, den Kontakt zu suchen zu dem Fotografen und habe ihn ja auch angerufen und habe gemerkt, der ist nicht bereit, zuzugeben, dass er was Schlimmes getan hat. Also der macht weiter.
Also das Gespräch
und
gesucht.
Dann bin ich an die Öffentlichkeit gegangen. Also ich wollte schon irgendwas machen, weil ich ihn nicht mehr anzeigen konnte. Und ich wollte, dass er irgendwie drankommt, weil ja auch andere Frauen mit ihm diese Erfahrung gemacht haben. Seit 20 Jahren ist das so.
Wolfgang Becker-Brüser ist Arzt und Apotheker und seit vielen Jahren der Herausgeber und der Chefredakteur des Arzneitelegramms. Becker-Brüser bewertet Medikamente auf der Grundlage seriöser Studien, trägt Nutzen, Kosten und Risiken vor und wägt sie gegeneinander ab. Also haben wir mit ihm über ein paar Lieblingsmedikamente der Deutschen gesprochen, zum Beispiel Paracetamol.
Paracetamol ist ein wirksames Schmerzmittel, ist ein sinnvolles Arzneimittel. Es hat allerdings das Problem, man darf es nicht überdosieren. Man muss sich genau an die Dosierungsrichtlinien halten. Wenn man zu viel nimmt, kann die Leber Schaden leiden. Und deswegen müssen ganz besonders Menschen, die eine vorgeschädigte Leber haben, besonders sorgfältig damit umgehen.
Gilt die Gefahr von Überdosierung auch bei Ibuprofen?
Ja, dort ist es nicht so dramatisch. Das ist so, bei Ibuprofen ist ein sinnvoller Entzündungshemmer bei rheumatischen Erkrankungen. In der Selbstmedikation würde ich es nicht so richtig empfehlen, weil da die Erfahrungen noch geringer sind als mit Acetylsalicylsäure oder mit Paracetamol.
Was heißt Selbstmedikation?
Selbstmedikation ist das, was ich in der Apotheke kaufe und selbst bezahle und was nicht verschreibungspflichtig ist, also nur apothekenpflichtig.
Und ich mir überlege, wie viel von den Dingern ich einwerfe.
Ja, man sollte in der Tat dann auch in der Gebrauchsanweisung nachlesen, wie viel man nehmen darf. Und man sollte auch die Gegenanzeigen berücksichtigen. Allerdings muss ich eingestehen, dass die Beipackzettel nicht gerade sehr menschenfreundlich, patientenfreundlich sind. Sie sind sehr unübersichtlich. Da steht Kraut und Rüben durcheinander. Zum Beispiel, was die unerwünschten Wirkungen angeht, da wird nicht hervorgehoben, was besonders wichtig ist, sondern man findet dort einfach alles.
Das ist aber die Absicherung der Pharmafirmen, dass, wenn ich ein Medikament nehme, im schlimmsten Fall ich 2, 3 oder 4 Mal sterben kann dabei.
Genau, das hat letztendlich juristische Gründe, dass die Firmen so viel wie möglich reinschreiben, denn dann sind sie auch von der Produkthaftung letztendlich enthoben. Der Patient wurde ja aufgeklärt darüber.
Was halten Sie von Voltaren?
Voltaren ist Diclofenac, das ist auch ein Entzündungshemmer, ein Rheumamittel. Als Schmerzmittel würde ich es nicht nehmen, als Rheumamittel kann man es nehmen. Die Zeit ist ein bisschen drüber weggegangen, denke ich mir, weil es kann auch relativ häufig Leberschäden machen, jedenfalls häufiger, als man das so denkt. Es gibt einige tausend Erkrankungen in Verbindung mit Diclofenac an Leberschäden. Und dass es auch an Magen-Darm-Trakt geht, das weiß eigentlich heute fast jeder. Aber man muss da auch die Dosierung nicht zu hoch nehmen, desto schlechter verträglich ist es.
Gibt es denn das häufiger, dass die Zeit über bestimmte Medikamente hinweggeht oder hinweggegangen ist?
Was heute weniger verwendet wird, sind Kombinationspräparate. Die sind zum Glück weitgehend oder sehr zurückgedrängt worden, auch Kombinationsschmerzmittel oder überhaupt Kombinationsarzneimittel.
Auch diese Grippemittel, über die wir eingangs gesprochen haben,
da ist zum Beispiel zum Teil auch Paracetamol drin. Das kann auch die Dosierung verschleiern. Wenn ich zusätzlich noch eine Paracetamol-Schmerztablette nehme oder mehrere am Tag, dann komme ich eventuell schon in einen Dosisbereich rein, der nicht so erwünscht ist. Es gibt allerdings auch sinnvolle Kombinationen, beispielsweise bei Bluthochdruckmitteln, bei bestimmten Asthmamitteln, COPD-Mitteln und Hepatitis-Mitteln, Hepatitis-C-Mitteln. Aber in der Regel sind in der Selbstmedikation Kombinationspräparate eher unerwünscht.
Ganz kurz zum Schluss noch gefragt, Bepanthen, was halten Sie davon?
Bepanthen ist ein Produkt, ist eine Creme, die kann man verwenden gegen leichte Wundheilungsstörungen oder bei Sonnenbrand. Ich glaube nicht daran, dass der Wirkstoff, der da drin ist, wesentlich dazu beiträgt, sondern ist die Salbengrundlage oder die Cremegrundlage, die hier die Haut geschmeidig macht und vielleicht auch Entlastung dadurch verschafft.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem Arzt, Apotheker und Pharmakritiker Wolfgang Becker-Brüser. Becker-Brüser verantwortet das Arzneitelegramm, das Medizinern, Apothekern und interessierten Patienten Informationen an die Hand gibt, welche Medikamente sinnvoll sind und welche nicht. Und genau deshalb gab es auch viele Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel die nach Nahrungsergänzungsmitteln.
Ich frage mich immer, wer braucht überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Millionen Menschen nehmen in Deutschland Nahrungsergänzungsmittel ein und glauben sich damit, was Gutes zu tun zu wollen. Das Problem ist ja eigentlich, wie sauber sind diese Nahrungsergänzungsmittel? Was enthalten sie vielleicht an Stoffen, die chemischer Natur sind? Gute Pillen, schlechte Pillen, das ist eine Zeitschrift, die wir gegründet haben. Die richtet sich an Verbraucher, die hat eine Datenbank. Da sind jetzt knapp 2000 Nahrungsergänzungsmittel drin, die gepanscht sind mit Chemikalien, mit Kortikoiden, mit Potenzmitteln, mit Abnehmmitteln. Und zwar zum Teil in Dosierungen, die sind zehnfach überdosiert, was man normalerweise als Medikament nehmen würde. Und insbesondere mit Nahrungsergänzungsmitteln, die man im Internet kauft, muss man sehr vorsichtig sein.
Wie kann ich als Patient oder als Konsument rauskriegen, welches Nahrungsergänzungsmittel okay ist und welches ich tunlichst nicht einnehmen soll?
Da hat man relativ wenig Chancen. Also wenn man in der Apotheke kauft, kann man davon ausgehen, das ist okay. Wenn man im Internet kauft, sollte man darauf achten, dass auf der Internetseite das EU-Sicherheitslogo drauf ist. Das sollte man anklicken. Das EU-Sicherheitslogo kann man erkennen. Es ist eine weiße Flagge auf grün-weiß gestreiftem Hintergrund. Und da, wenn man das anklickt, kommt man zu näheren Informationen zu dem Anbieter.
Apropos Apotheke, da gehen auch ein paar Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern in diese Richtung. Dieser Prozess in Essen gegen einen Apotheker, der in einem riesengroßen Stil Krebsmedikamente gepanscht und verdünnt haben soll. Welche Erklärung gibt es da aus Ihrer Sicht?
Wo kann ich am meisten Geld abzocken? Das trifft für einige Pharmafirmen letztendlich auch. Die verhindern, dass unerwünschte Wirkungen bekannt werden. Die wollen das Produkt schützen und nicht den Menschen schützen. Das ist ein alter Vorwurf, den gibt es seit Contergan letztendlich.
Aber es ist doch hochkriminell, wenn es denn so stimmt, das Leben von Patienten aufs Spiel zu setzen, um sich dann den dritten Ferrari vor die Tür zu stellen.
Das ist genauso kriminell, wenn es stimmt, wie das Anbieten von Nahrungsergänzungsmitteln, die natürlich genannt werden, aber in Wirklichkeit chemische Bestandteile enthalten. Das sind illegale Produkte, die von Kriminellen angeboten werden.
Kurze Nachfrage trotzdem nochmal nach dem Apotheker. Welche Kontrollinstanzen müssen und Kontrollmechanismen müssen eigentlich versagt haben, damit sowas passiert?
Eigentlich haben alle Kontrollmechanismen versagt. Normalerweise werden Apotheken von Amtsapotheker kontrolliert in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel alle 2 Jahre. Die achten auf alles Mögliche, ob die Etiketten richtig geklebt sind, auf den Medizinfläschchen oder so. Aber in dem Fall müssten auch die Dokumentationen überprüft worden sein, wenn die Apotheke überhaupt überprüft worden ist. Das müsste auffallen, dass hier gepanscht worden ist. Letztendlich müsste sogar bei der Steuer auffallen, wenn hier der Wareneinsatz viel geringer ist als die Gewinne.
Denken Sie, sowas ist ein absoluter Einzelfall oder möglicherweise sogar nur die Spitze eines Eisberges?
Also ich denke, bei dem Bottropper Apotheker ist es ein Einzelfall. Das ist dermaßen extrem und wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, kann es nicht geben. Aber man muss auch sehen, schwarze Schafe gibt es in allen Berufsständen und man muss mit allem rechnen. Aber so extrem denke ich mir, nein.
Hilmar Schneider ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Er ist der Chef des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn und er war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster. Eins der Gesprächsthemen, die vollkommen unterschiedliche Höhe der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. 35% und mehr in Italien und Spanien und gerade mal 6,4% in Deutschland.
Deutschland hat etwas, was die anderen nicht haben. Das ist sein berufliches Bildungssystem. Das ist insbesondere die duale Ausbildung, also die Lehre gekoppelt mit der Berufsschule, bei der junge Menschen einen bestimmten Abschluss, zertifizierten Abschluss erwerben. Das Interessante daran ist, das funktioniert in anderen Ländern ganz anders. Also ob es jetzt in Italien oder meinetwegen auch in Großbritannien, wenn Sie sich das dort anschauen, dann erfolgt die Ausbildung in solchen Dingen wie beispielsweise Heizungsinstallateur oder Elektriker, erfolgt eben nicht im Rahmen einer dualen Ausbildung, sondern erfolgt im Rahmen einer akademischen Ausbildung. Da gibt es Colleges oder Hochschulen, wo man das lernt. Und das macht einen entscheidenden Unterschied, weil es geht nicht nur darum, dass die Qualifikation, die dort vermittelt wird, in anderen Ländern ohne berufliche Praxis erfolgt. Das große Problem ist, dass ein akademisiertes Ausbildungssystem ein System ist, was angebotsgetrieben ist. Das heißt, die Frage, welche Ausbildungsinhalte werden eigentlich angeboten, die entscheidet nicht die Nachfrage, also der Markt, sondern das entscheiden Menschen, die an den Universitäten sitzen.
Andersrum gibt es aber Bereiche, beispielsweise auch hier in Baden-Württemberg, im handwerklichen Bereich, wo die Abbrecherquoten enorm hoch sind. Und da wäre ein Bedarf. 44% der Friseure brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. Bei den Köchen liegt die Abbrecherquote noch höher. Wie erklären Sie das?
Das liegt daran, dass der Markt inzwischen so eng ist in Deutschland. Also es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Ausbildungsplätze hätten, sondern es liegt daran, dass wir oder dass die Firmen, die Ausbildungsplätze anbieten, inzwischen mit einer Klientel von Ausbildungswilligen konfrontiert sind, die nicht mehr die anders sind als die vor 10 Jahren vielleicht noch, weil wir auch in Deutschland angefangen haben, den Weg der akademisierten Bildung zu gehen. Viele junge Menschen entscheiden sich heute nicht mehr für eine duale Ausbildung, sondern für eine akademische Ausbildung, weil ihnen die ganze Welt einredet, ohne einen Bachelor- oder Masterabschluss bist du nichts mehr.
Das würde bedeuten, dass auch die Jugendarbeitslosigkeit bei uns steigt.
Das ist genau das Problem. Wir sind dabei, die Fehler der anderen zu kopieren. Und eine Diskussion, die es anderswo schon lange gibt, nämlich der sogenannten Over-Education. Over-Education meint, dass das Ausbildungssystem Qualifikationen produziert, die nicht dem Bedarf entsprechen. Also da werden Leute zwar akademisch exzellent ausgebildet, also der italienische.
Aber die Praxis fehlt.
Es fehlt nicht nur die Praxis, es fehlt auch der Bedarf. Also das, was hilft Ihnen denn ein exzellent ausgebildeter Politikwissenschaftler, wenn in der Wirtschaft.
Der fährt dann anschließend Taxi.
Ganz genau. Das ist das, was Sie ja auch beobachten, wenn Sie mal in Italien Urlaub machen oder so. Dann treffen Sie beispielsweise an der Hotelrezeption oder so überall akademisch ausgebildete junge Menschen, die aber sehr frustriert sind.
SWR 1, Leute der Woche zum Schluss der Sendung mit Nicole Köster und mit einer Frau, die Schauspielerin ist, Regisseurin und Schriftstellerin, die aus Zagreb kommt und in Berlin lebt. Adriana Alteras. Adriana Alteras ist als ehemaliger Flüchtling ein politischer Mensch und hat deshalb Wahlkampf gemacht für einen gewissen Martin Schulz.
Ich hatte natürlich gehofft, dass die SPD gewinnt. Dann war aber klar, es klappt nicht. Dann hatte ich wirklich gehofft, sie bleibt in der Opposition. Ja, und jetzt finde ich es schwer. Es ist schwierig, weil es muss ja weitergehen, aber ich finde, es braucht eine große Veränderung. Es reicht irgendwie nicht. Man merkt ja, dass es vorne und hinten nicht funktioniert.
Ist Martin Schulz zu schnell vorgeprescht, indem er gesagt hat, wir bleiben Opposition?
Nein, das musste er ja machen. Das musste er machen. Er musste ja endlich Farbe bekennen. Das ist ja genau das, was er den ganzen Wahlkampf über zu wenig gemacht hat, fand ich.
Aber es wird ihm jetzt natürlich auch vorgeworfen, die Verantwortung nicht zu übernehmen.
Genau. Und ich vermute mal, er wird es am Ende tun. Und Herr Steinmeier sorgt ja auch dafür, dass das passiert. Und ich denke, sie werden es am Ende tun, damit es überhaupt in Europa weitergeht. Das ist ja das Allerwichtigste. Wir sind ja nicht nur Deutschland. Wir sind ja Europa. Und das ist ja eine sehr schwierige Situation gerade für Europa. Und deshalb denke ich, vermute ich, wird die SPD die Koalition mitmachen, damit es in Europa weitergeht.
Sie sind kein SPD-Parteimitglied. Nee. Woher kommt Ihr Engagement für die SPD?
Ich finde wichtig, dass sich was tut. Ich mochte Merkel und ich mag auch, was sie getan hat. Ich bin absolut einverstanden mit der Flüchtlingspolitik. Schon aus gegebenem Anlass. Ich bin ja selber eine Migrantin. Aber ich finde, jetzt ist Zeit, dass sich was Neues bewegt.
Sehen Sie auch Fehler, die in der Flüchtlingspolitik gemacht wurden?
Na klar. Na klar, aber das ist eine so große Bewegung gewesen. Es war auch keine Wahl, die wir in Deutschland hatten. Es war nicht die Wahl, nehmen wir Menschen oder nicht. Da ist Krieg, wir müssen helfen. Aber wie wir das tun, das ist schwer. Das ist einfach extrem kompliziert. Und da sind bestimmt viele, viele Fehler gemacht worden.
Wie beobachten Sie gerade auch in der Kritik ja auch die Entscheidung des geschäftsführenden Landwirtschaftsministers Christian Schmidt, bei Glyphosat eben für Ja gestimmt zu haben, wo die Enthaltung eben gefordert wurde?
Ich finde es falsch. Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wir werden die Schäden alle haben davon. Und ich verstehe nicht, ich meine, er ist ein CSU-Mann, er wird wahrscheinlich für die bayerische, keine Ahnung, Bauernschaft gestimmt haben oder für wen auch immer. Ich kann es nicht fassen.
Haben Sie sich mit dem Thema Glyphosat dann vorher befasst? Weil es gibt ja ganz unterschiedliche wissenschaftliche Beurteilungen auch dahingehend.
Ja, dazu gibt es ja immer Beurteilungen. Es gibt ja immer die einen, die sagen auch Atomkraft. Das ist überhaupt nicht schädlich, macht gar nichts aus. Hiroshima, na ja, das war ja irgendwie ein kleines Problem. Es gibt immer, wenn man will, findet man immer irgendwelche Gründe, dass es doch irgendwie geht. Ich glaube daran nicht.
Wie sieht Ihre Auseinandersetzung dann mit so einer Thematik aus?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich versuche ja im Leben möglichst, wie soll ich sagen, als Vorbild zu gehen. Fangen wir mal so an. Ich versuche, Fahrrad zu fahren. Ich versuche, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, möglichst selten zu fliegen. Solche Dinge, das meinen Kindern beizubringen. Und so weiter und so weiter. Und das geht weiter in der Ernährung und in der Natur.
Kommt aber wahrscheinlich auch des Öfteren dann mal ein schlechtes Gewissen hoch, wenn man es dann nicht umsetzen kann,
oder?
Na
klar, wäre nicht vollkommen. Wäre noch schöner. Ich bin auch kein Vegetarier. Also da gibt es schon viele Fehler, die ich auch mache. Aber ich versuche bei mir anzufangen.
Eins gehört. SWR 1.